Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sebastian Mühlhoff und wir sind heute zurück. Auch wenn die Saison schon zu Ende ist, wissen wir ja als Handballfans, die Saison ist nicht wirklich rum, denn es gibt noch genug Turniere, die gerade laufen, Beachhandball, aber natürlich auch der Blick, wollen wir richten, auf die U21-WM in Deutschland, die ja wirklich sehr, sehr viel Furore sorgt, die deutsche Mannschaft wirklich mit einem tollen Turnierverlauf bisher. Und da wollen wir drauf schauen und haben am Ende natürlich noch eine große Personal, über die wir sprechen müssen, dass man natürlich heute nicht allein sagt, heute einen geschätzten Experten, seit den lieben Robin Bulitz. Hallo Robin.
Hallo Sebastian, schön mal wieder dabei zu sein und ja, das natürlich zu so einem schönen Thema wie einer Heimweltmeisterschaft, die ja anders als im Fußball, im Herren-A-Bereich auch mal wieder spielerische Feinkost bietet für uns, zumindest aus deutscher Sicht, sage ich mal.
Aus deutscher Sicht auf jeden Fall. Also ich meine, wenn wir den Vergleich antreten mit dem Handball, sind die deutschen U21-Handballer auch definitiv besser als die deutschen U21-Fußball, die ja bei der EM ausgeschieden sind in der Vorrunde als Gruppenletzter. Also von daher, lasst uns nicht lange mit dem Sport, mit dem großen Rundball beschäftigen, sondern eben mit dem kleineren, mit dem schöneren, mit dem schnelleren. Und ja, du hast schon gesagt, deutsche Mannschaft macht sehr, sehr viel Spaß. 6 Spiele, 6 Siege stehen jetzt im Halbfinale und auch gerade diese Partie wieder jetzt am Donnerstag mit dem Freitag auf gegen das gute Team eigentlich aus Dänemark. Das war gerade in der ersten Halbzeit wirklich Handball vom allerhöchsten Niveau.
Absolut, absolut. Das war ein so starker, konzentrierter Auftritt der deutschen Mannschaft, muss man sagen. Viel wurde ja am Anfang bei den Dänen gesprochen über Arnoldsen, den Rückraumshooter, der ja auch schon viel, also was heißt viel, aber schon einiges an A-Nationalmannschaftsluft geschnuppert hat bei den Dänen. Die Dänen sind da ja immer sehr, sehr schnell und sehr, sehr früh, was das Einbinden ihrer jungen Talente angeht. Da hatte man sich sicherlich ja Sorgen gemacht, aber wie Martin Heuberger seine Truppe speziell den Mittelblock und die Abwehr darauf eingestellt hat, auf Arnoldsson, war schon richtig, richtig stark. Ich glaube, am Ende war es tatsächlich so, dass Arnoldsson, glaube ich, erst in der 25. Minute, es war die 25. Minute tatsächlich, in der Thomas Arnoldsson seinen ersten Treffer markieren konnte. Und das ist natürlich stark, wenn du den besten Schützen des Gegners gefühlt da rausnehmen kannst. War das richtig gut und man hat von Anfang an ganz klar gezeigt, dass die Jungs Bock haben und die haben mit denen komplett ihr Spiel aufgedrückt. Und im Gegensatz zu den bisherigen, sage ich mal, ja, Top-Spielen, wie zum Beispiel gegen Frankreich, wurde es zu keiner Zeit wirklich eng für Deutschland. Es war ein souveräner Einzug ins Halbfinale.
Ja klar, da gab es schon nochmal die eine oder andere Schwächephase, so ist jetzt nicht, aber ich finde trotzdem, sie haben es eigentlich diesmal wirklich dann auch bis zum Ende gut durchgezogen. Das, glaube ich, war einfach ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und ich war ja auch jetzt heute bei der Pressekonferenz dabei mit Martin Heuberger, der Bundestrainer, ein bisschen gesprochen hat, einfach über diese ganze Thematik. Und was halt natürlich auffällt, wenn wir uns die deutsche Mannschaft anschauen, ist ja nicht nur diese starke Abwehrarbeit, die sie ja gemacht haben, sondern vor allem auch wieder die Torhüterleistung, ne? David Späth, 11 Raden, 30% Quote. Und ich glaube, man hat gesagt, hat sie wirklich entnervt, die Dänen, dass sie einfach dann irgendwann dieses mental nicht mehr klargekommen sind, dass sie immer und immer wieder halt an Späth gescheitert sind. Und ich glaube, er hat eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen, sowieso auch die ganze Turnier über sehr, sehr stark bisher.
Ja, absolut. Also er strahlt da halt was aus, was, glaube ich, kaum einer auf dem Niveau in dem Alter ausstrahlen kann. Das ist nämlich diese Sicherheit, dieses Wissen und dieses Vertrauen, dass er in absoluten, wenn es drauf ankommt, in absoluten Ausnahmesituationen, wo es um alles geht, da sein kann und dieses Spiel, dieses A-Game, sage ich mal, zeigen kann, ne? Und ich glaube, es spielt dem deutschen Team extrem in die Karten, dass David Späth natürlich auch beim Final Four für die Rhein-Neckar-Löwen sondern einen ziemlich großen Anteil auch am Gewinn des Final Fours, sage ich mal, hatte, wo er ja auch in der Crunch-Time natürlich als 7-Meter-Killer in Erscheinung getreten ist. Und auch gestern hat er, glaube ich, wieder 2 oder 3 7-Meter rausgenommen und ist der entscheidende Faktor meiner Meinung nach im Spiel Und was interessant war zu beobachten, sage ich mal, die Dänen hatten, ja, was die Deutschen bisher ausgezeichnet hat, war das Tempospiel im Angriff, um mal vielleicht von David Spät und der Abwehr so ein bisschen wegzugehen. Das haben die Dänen relativ gut ausgeschaltet bekommen am Donnerstag, aber das gebundene Spiel hat viel besser geklappt bei den Deutschen als noch vielleicht, sage ich mal, zu Beginn des Turniers, wo natürlich der Fokus gegen schwächere Teams immer auf den schnellen Toren liegt. Aber so hat es hier jetzt gestern auch richtig, richtig stark geklappt, dass Uschins und Lichtlein wahnsinnig gut Verantwortung übernommen haben und da vorne wegmarschiert sind.
Ja, beide überragend, ne? Also gerade Lichtlein auf der Mitteposition, 7 von 8, ja. 6 Assists. Sowieso ja eigentlich wirklich ein überragender Mann gewesen. Man hat es ja auch schon in den ersten Mal Hauptrollenspiel ein bisschen angedeutet, nachdem er schon am Anfang sich schon ein bisschen schwer getan hat. Das dürfen wir auch nicht so ganz außer Acht lassen. Aber jetzt wirklich so diese Torgefahr, die ist jetzt wirklich so rausgekommen. Martin Neuberg hat gesagt, es war eine Augenweide, ihn spielen zu sehen. Für ihn war es das Beste. Und Jochen Lenders Spiel von Niedersichten, was er je gesehen hat bis dato. Und das hat es wirklich, also es hat ganz, ganz viel Spaß gemacht, zuzuschauen. Ein wirklich tolles Spiel gemacht. Und wir dürfen nicht vergessen, er ist ja so ein bisschen auch natürlich in einem Verein hinter Matthias Gitzel und Fabian Wiede, hinter zwei Spielern, die ja auch schon durchaus unterschiedlich sind. Ne? Du hast mit Gitzel diesen überragenden 1-gegen-1-Spieler und mit Wiede hast du natürlich auch jemanden, der selbst den Torabschluss sucht, aber natürlich auch sehr spielintelligent ist. Ne? Der auch den Gehmann immer sehr gut in Szene setzen kann, wird auch gerne mal auf Mitte eingesetzt. Und das ist halt auch Lichtlein. Kann sowohl diesen 1-gegen-1 nehmen, hat aber auch den Augen für den Mitspieler. Ich glaube, der zweitbeste Assistgeber in der Mannschaft hinter Uschins halt. Und das ist einfach wirklich diese zwei Jungs, die machen so viel Spaß und da, wenn ich dann gucke auf Nationalmannschaft, die Herren, da habe ich gar keine Angst und Bange mehr, wenn ich jetzt die aktuellen angucke, was danach kommt, dass die zwei da sowas von rocken werden über die nächsten Jahre, das ist wirklich herausragend.
Ja, vor allen Dingen auf den Positionen, wo wir es wirklich brauchen, ne? Also in der Nationalmannschaft, wir haben Anfang des Jahres natürlich ausführlich ja berichtet vom großen Turnier und da bedarf es einfach unglaublich ja, schlagkräftigen Rückraumnachwuchs und den sehen wir jetzt hier gerade, wie er sich da irgendwie positioniert, Erfahrung sammelt und Selbstvertrauen sammelt und ich freue mich, wenn sie dann auch vernünftig überführt werden beziehungsweise eingegliedert werden in die A-Nationalmannschaft, aber ich bin mir sicher und bei Uschins war es ja zum Beispiel auch schon der Fall, dass Alfred Gislason das sehr gut machen wird und das begleiten wird und da in engen Austausch mit Martin Heuberger steht und ja, was ich gut finde, was zu sehen war, meiner Meinung nach, war auch, sage ich mal, diese Abgezocktheit und dieses, also die Mannschaft ist in einem Fluss, also und hat sich richtig auch irgendwie in das Turnier reingekämpft, weil, ne, so irgendwie, ging dann nochmal zurück auf 4 Tore Abstand und da wurde es zum Beispiel gegen Kroatien und gegen Frankreich in der Hauptrunde, wurde es da nochmal eng. Und das war einfach jetzt im Viertelfinale nicht mehr der Fall. Und man hat sich einfach mitreißen lassen. Man hat sich mitreißen lassen von der eigenen Leistung, aber natürlich auch von der Leistung der Halle. Die Zuschauer waren der Wahnsinn. Es waren komplett Standing Ovations. Wie ist das schön? Was weiß ich nicht was. Vorm Abpfiff, es ging ordentlich zur Sache. Das ist halt, ja, die haben ein Feuer entfacht, das echt schön ist. Und es bleibt zu hoffen, dass irgendwie jetzt, ich glaube, es waren knapp fast 4.000 Zuschauer waren jetzt schon zum Viertelfinale da, was natürlich stark ist auf dem Donnerstagabend, aber jeder, der vielleicht irgendwie noch reinhört, beziehungsweise es noch mitbekommt, falls wir vor Samstag, sage ich, oder Sonntag zumindest mal erscheinen, ich gehe ja auch mal vom Finaleinzug natürlich aus.
Gehen wir doch alle von aus.
Ja, der kann sich das noch überlegen, weil es gibt auf jeden Fall noch genug Karten für die Max-Schmeling-Halle in Berlin. Und ich glaube, so 5.000, 6.000, 7.000 sollte man ja am Wochenende irgendwie hinkriegen, spätestens dann am Sonntag, wenn der Titel da klar gemacht wird. Und ja, von nichts anderem gehe ich aus. Ne? Also die Serben haben zwar auch stark gespielt, um jetzt mal vielleicht schon mal einen Blick aufs Halbfinale zu werfen. Die Serben haben stark gespielt gegen wirklich beeindruckend aufspielende Färöer. Heißen sie, wenn man von den Serben spricht und den Deutschen, sagt man dann von den Färöern? Ich weiß es nicht genau.
Keine Ahnung, da bin ich auch, überfragt. Also wenn ihr es wisst, schreibt uns gerne über Social Media, da sind wir sehr offen, aber es ist ja nicht die Färöer-Inselländer, das geht ja, hört sich irgendwie komisch an oder so. Also ich meine, wenn wir noch so das letzte abschließende Wort machen, ich meine nicht die Halle, also ist ja sehr ekstatisch gewesen, ein bisschen in allen Spielen. Die haben mit dem Halbfinale an einem Donnerstagabend, 21 Uhr, ja, eine Quote von 300.000 erzielt im TV. bei Eurosport. Das ist eine richtig gute Zahl für ein Jugendturnier. Das dürfen wir nicht vergessen. Das ist ein Jugendturnier Handball. Und das,
ja,
ist schon
das ist ganz, ganz starke Zahl. Ja. Das ist großartig, definitiv, definitiv, ja. Und selbst bei den Serben, ne, irgendwie, ich sehe das gerade noch, ich hatte noch mal jetzt die Zuschauerzahlen nachgeguckt, selbst beim Spiel gegen die Serbien, gegen die Färöerinseln waren 2000 Zuschauer in der Halle. Also das ist ja auch, die Leute haben Bock drauf, das freut mich total. Und ja, ich glaube, dass der Weg da echt noch ganz, ganz weit gehen kann. Und Serbien am Donnerstag, nicht am Donnerstag, Quatsch, am Samstag natürlich, auch ein absolut schlagbarer Gegner ist so, ne? Die haben stark aufgespielt, muss man sagen, gegen die Färöerinseln. In der Zwischenzeit, ich glaube, sogar mit 8 Toren geführt. Und dann haben sich die Färöerinseln noch auf irgendwie 3 dran gekämpft, weil sie irgendwie die Anfangsphase komplett verpennt haben. Ja, gegen die Färöerinseln hätte ich es auch spannend gefunden, muss ich sagen, zu spielen. Also das hätte ich mir gerne angeguckt, weil der Elias Skipagotu, der Neuzugang des THW Kiel, das ist einfach ein unglaublich krasser Handballer, muss ich sagen. Also auf den freue ich mich richtig, richtig, richtig krass in der Liquimoli HBL und das wird sauspannend, den bei Kiel ja heranreifen zu sehen, sage ich mal. Ich glaube, wenn der so weitermacht, wird das ein absoluter Weltstar.
Ja, definitiv. Also ich meine, jetzt in 6 Spielen 48 Buden zu machen, es gibt schlechtere Leistungen auf jeden Fall, würde ich mal sagen. Also da wirklich, es ist überragend, was er da spielt. Und das, ich glaube, da können wir uns allen darauf freuen. Ich meine, auch sein Landsmann, Haikun Westteigum, wird ja auch nach Deutschland kommen. Der hat jetzt in dem Spiel nicht so viel gemacht. Nur ein einziges Tor ist natürlich als Außenspieler auch ein bisschen immer natürlich davon abhängig, wie die Abwehr spielt für Tempo-Gegenstöße, beziehungsweise wie überhaupt ins gebundene Spiel eingebunden wird. Aber ja, insgesamt die Serben, wenn wir dabei bleiben, fand ich wirklich, also die haben das bisher sehr, sehr gut gemacht. Jetzt stehen eine tolle Abwehr hinten hin, gute Torhüter hinten drin, ne? Luka Krivokapic, so, der hat ein tolles Spiel gehabt, 11 Paraden, 34% Quote gehabt. Und natürlich, wenn wir über die reden, müssen wir vor allen Dingen halt über Milos Krosch reden. Das ist eine absolute Granate. Also, wenn der hochsteigt, ey, da ist, man muss echt aufpassen, weil er so einen Hammer im Arm hat. Also, das ist schon, macht ganz, ganz viel Spaß, dazu zu schauen.
Ja, ja, definitiv. Der hat auch wieder 7 Tore gemacht gegen die Färöerinseln und die gefühlt gerade da am Anfang in diesen ersten 30 Minuten, wo sie echt verpennt haben, gefühlt alleine abgeschossen. Also das war schon Wahnsinn. Aber gut, die Deutschen haben gezeigt, dass sie genau so einen Spieler vom Typ her, der eben aus dem Rückraum sehr aktiv ist, rausnehmen können gegen Dänemark, ne? Also mit Arnoldsen haben sie das Beispiel, gezeigt, wie es geht, und wenn sie sich daran orientieren, glaube ich, sind auch die Serben schlagbar, vor allem mit der Halle im Rücken, und dann bleibt es ja spannend zu beobachten, wer dann gegebenenfalls im Finale wartet, nur vielleicht der Vollständigkeit halber spielt das zweite Halbfinale, spielt Island gegen Ungarn. Die Ungarn haben relativ überraschend, also was heißt relativ überraschend, relativ deutlich, sage ich mal, am Ende doch, die Kroaten geschlagen, auch fast vor 3000 Zuschauern, und die Isländer haben die Portugiesen geschlagen, und die Isländer natürlich, ne, immer auch in diesem Nachwuchsbereich ganz weit vorne mit dabei, das ist unglaublich. Also da glaube ich auch, also bin ich gespannt und sehe Island tatsächlich auch ein bisschen favorisiert im Vergleich zu Ungarn im zweiten Halbfinale, beziehungsweise im ersten, das vorher steigt, ne?
Genau, es ist das erste Spiel, genauso ist es ja zeitlich rum richtig am Samstag. Ja. Das ist ja das erste Spiel, glaube ich, auf Discovery Plus, wenn ich jetzt richtig in Erinnerung habe, und dann Deutschland. Dann im Anschluss dann 18 Uhr schon mal eintragen, in deutscher Zeit wird das dann übertragen. Die Serben müssen dabei auf Nikola Sevicic verzichten, dürfen wir nicht außer Acht lassen. Rückkommen Linksspieler, ist zwar offensiv nicht so eine große Rolle, aber ist gerade in der Defensive eine ganz, ganz wichtige Rolle. Deswegen schauen wir mal, inwieweit diese Mannschaft das natürlich auch auffangen kann. Müssen wir mal schauen, wie das insgesamt funktionieren wird. Und ja, Robin, vielleicht so als Abschließendes zur U21-Nationalmannschaft, vielleicht eine kurze Pause machen, vielleicht so dein Gefühl, kann es reichen für die deutsche Mannschaft, sich diesen Titel zu holen? Was traust du denen jetzt in dem Finalwochenende zu?
Ich glaube, dass das Team perfekt, sage ich mal, zusammengestellt wurde für diese Heimweltmeisterschaft. Also da hat der DRB schon echt wirklich gute Arbeit geleistet, muss ich sagen. Martin Heuberger mit seiner Truppe sich wirklich perfekt vorbereitet, auch in den Vorbereitungsspielen schon sehr gut, sage ich mal, sich positioniert und sich bisher bis auf diese 2 knappen Duelle gar keinen Ausrutscher erlaubt bisher. Und deswegen glaube ich, dass mit diesem Selbstbewusstsein und der Mannschaft, der Eingespieltheit der Mannschaft und dem Publikum, den Zuschauern im Rücken und der Euphorie, die gerade herrscht und dem Wissen darum, ne, dass auch eben bei Eurosport die von dir erwähnten 300.000 Leute einfach einschalten und es gegebenenfalls noch mehr werden, natürlich am Wochenende, der Titel absolut greifbar ist und Deutschland sich den holen wird. Und das ist natürlich einfach Wahnsinn. Ne? Also im Nachwuchsbereich eine WM zu gewinnen, gerade bei der U21 und dann mit diesem Selbstbewusstsein vielleicht auch ein, zwei, drei Spieler in die A-Nationalmannschaft rüber zu holen. Großartig, wirklich großartig. Und ich glaube, dass das passiert. Und ich kann jedem wirklich nur empfehlen, schaltet ein und guckt euch das an. Also das ist Handball vom Allerfeinsten. Ne? Die brauchen sich vor gar nichts zu verstecken.
Definitiv kommentiert das Ganze ja immer von Uwe Semrau und Bob Hanning, der natürlich auch, Bob Hanning, der hat natürlich verdammt viel Ahnung, sind ja auch viele seiner Spiele mit dabei, von Potsdam, Berlin, also von daher da gerne dort einschalten bei den Kollegen. Wir machen jetzt mal eine kurze Pause und dann müssen wir auch weitermachen mit den Berlinern, denn dort gab es eine überraschende Entscheidung, einen überraschenden Wechsel, aber dazu vielleicht mehr hier nach der Pause, Bahnhof im Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, jetzt sind wir zurück und wollen natürlich noch jetzt den Blick werfen auf den Welthandball, auf den Männerhandball, denn dort gab es jetzt in dieser Woche eine überraschende Entwicklung. Und zwar ist es so, dass Jakob Horn mit sofortiger Wirkung die Füchse Berlin verlassen wird. Und das schreibt bei PSG, also bei Paris Saint-Germain. Das war schon eine ganz schöne Bombe, die dort explodiert ist. Aber damit, glaube ich, war nicht so zu rechnen.
Nein, das kam absolut aus dem Nichts und es sickerte nirgendwo irgendetwas durch vorher. Aber ich glaube auch, dass es gar nichts zum Durchsickern gab, sondern die Anfrage kommt und dann ist wahrscheinlich bei Paris das Angebot auch in einer Art so hoch, dass die Füchse Berlin gar nicht lange überlegen müssen, glaube ich. Es ist natürlich ein herber sportlicher Verlust für die Füchse Berlin. Jakob Holm ist einer der, finde ich, ich will nicht sagen besten Rückraum-Mittelspieler der Bundesliga, aber der Spieler, der sich am krassesten entwickelt hat in den letzten 4 bis 5 Jahren und das perfekt zugeschnitten auch auf das Team der Füchse und wie die Füchse mit ihm als Mittelmann spielen, das finde ich unglaublich. Also diese Entwicklung zu verfolgen, wie er als junger Spieler dorthin gekommen ist und mehr und mehr und mehr Verantwortung übernommen hat, jetzt natürlich auch mit dem Titel in der ERF League da geht, als bester Torschütze, trotz Matthias Gitzel natürlich dort auch. Gut, Matthias Gitzel war, glaube ich, auch ein bisschen verletzt, ne, am Anfang. Das darf man nicht vergessen. Aber ja, Jakob Holm, herber Verlust für die Bundesliga, starker Zugewinn natürlich für PSG.
Ja, definitiv. Definitiv starker Zugewinn. Also mich hat es auch ein bisschen überrascht, muss ich zugeben. Klar, Jakob Holm hatte, finde ich, eine gute Saison. Also er hat natürlich immer wieder so ein bisschen so Phasen gehabt, wo ich mir da schon noch mehr gewünscht habe von ihm als Führungsspieler, dass er so ein bisschen vorweg geht. War schon ab und an so ein bisschen aus den Ständen drinne. Das hat, glaube ich, die Berliner Tagespresse ein bisschen schon sehr auch dann auch nochmal wieder zum Vortragen gebracht, dass sie nicht so ganz zufrieden gewesen sind. Aber ich meine, trotzdem, seine Qualität muss man nicht sagen. Paris bekommt einen Top-Mann für die Position. Also von daher bin ich da sehr gespannt, natürlich, wie man es auch auffangen will. Das ist jetzt die große Frage. Gibt es ein paar Namen, die gehandelt werden? Schon seit Monaten schwirrt irgendwie das Gerücht rum, dass Luka Čindić vielleicht Barcelona verlassen könnte. Könnte mit dem Geld, was man jetzt bekommen hat von Paris, natürlich ein interessanter Mann sein. André Gomez wurde wohl auch gehandelt in Hessen, dass es da wohl eventuell eine Idee gäbe. Robin, was würdest du denn machen? Also ich meine, André Gomez, ich glaube nicht, dass sie die Füchse holen sollten, weil ich finde, bisher ist er überhaupt noch gar nicht in der Bundesliga angekommen. Gut, liegt vielleicht an Melsung, aber ich weiß halt nicht, ob er der Mann ist, den du brauchst, um Holm zu ersetzen.
Nein, ich halte André Gomez, also ich will ihm nicht zu nahe treten, aber ich glaube, dass er Jakob Holm nicht ersetzen kann, was die Durchschlagskraft angeht. Er hat einfach, er hat sicherlich Potenzial, aber nicht für die absolute Weltklasse, Topklasse. Und die wollen die Füchse einfach erreichen. Die wollen weiterhin um internationale Titel spielen, sie wollen um die deutsche Meisterschaft mitspielen, haben das lange getan, diese Saison. Ich könnte mir vorstellen, dass jemand wie Lukas Hindrich eine gute Lösung ist, aber keine langfristige Lösung. Lukas Hindrichs Karriere ist herausragend, das ist ein großartiger Spieler, aber der ist sicherlich noch im besten Handballerhalter, aber jetzt vielleicht nicht die Lösung für die nächsten 5 Jahre im Aufbau wie Jakob Holm, sage ich mal. Und ich könnte mir viel mehr vorstellen, dass Bob Hanging beide Augen aufhält, ganz viele Gespräche führt bei der U21-WM. Und da auch vielleicht Lukas Hindrich und so jemand geholt wird, sage ich mal. der eben wieder aufgebaut werden kann, wie Jakob Holm. Und dahingehend glaube ich, dass die Füchse, ich kann mir nicht vorstellen, dass diese so ein Blockbuster-Transfer für die Mitteposition machen. Wobei, wenn sie um die deutsche Meisterschaft mitspielen wollen, müssen sie das tun. Und dass sie dazu in der Lage sind, haben sie natürlich mit Matthias Gitzel bewiesen. Und Matthias Gitzel hat natürlich auch eine Zugkraft. Ne? Das ist einfach ja im Zweifel einer der besten Handballer, die es gerade auf der Welt gibt. Und der lockt natürlich auch gerne mal einen guten Mittelmann dahin.
Ja, schade eigentlich schon, dass irgendwie so Aaron Menzing hätte ich mir das so sehr, sehr gut vorstellen können. So, weißt du, das hätte so eigentlich sehr, sehr gut gepasst, aber es wird euch schon entschieden, nach Gut mitzugehen. Aber das wäre, glaube ich, so ein Name vielleicht auch gewesen, der vielleicht sehr, sehr gut hingepasst hätte. Aber gut, jetzt müssen die Berliner ein bisschen kreativ werden, auf jeden Fall. Namen sind genug gehandelt. Mal gucken, wann die Lösung dort kommen wird bei den Berlinern. Und wenn wir über Lösungen sprechen, dann sprechen wir natürlich noch ein paar andere Personalien, die wir auch noch nicht außer Acht lassen wollen. Und zwar ist es so, dass jetzt endlich klar ist, wo Mike Jensen hingehen wird. Sein Vertrag war ja ausgelaufen bei SC Magdeburg. Und wir wissen es jetzt, er geht quasi den umgekehrten Weg von Sergio Hernandez, dem neuen Torhüter der Magdeburger. Und zwar geht Mike Jensen zum Benfica Lissabon. Finde ich für ihn Top-Transfer, spielt bei den europäisch. Eigentlich nichts falsch gemacht, Mike Jensen.
Ja, definitiv. Geht halt vom amtierenden Champions-League-Sieger weg. Ne? Das ist halt leider...
Ja gut, also das ist das Einzige, klar.
Das ist natürlich definitiv ein kleiner Abstieg. Aber gut, okay. Vertrag nicht verlängert. Das Thema ist durch, Magdeburg und Jensen. Und der Tausch ist natürlich auch so ein bisschen jung gegen alt, ne? Weil Mike Jensen ist natürlich auch nicht mehr der Jüngste, hat aber natürlich auch entscheidenden Anteil dran gehabt an diesem Champions-League-Sieg. Also er hat großartige Leistungen gezeigt und das, obwohl alle gesagt haben, dass die Magdeburger ein Problem bekommen werden. Und das sollten angeblich die Torhüter sein, nachdem Yannick Krehn weg war. Und was ist passiert? Jensen und Portner haben zusammen ein super Gespann gebildet und ich glaube, dass Mike Jensen dementsprechend auch Benfica extrem nach vorne bringen wird.
Ja, ich bin da wirklich sehr gespannt. Ich glaube auch, er wird, glaube ich, weiterhin, wir werden ihn weiter auf dem Radar haben, glaube ich schon, weil Benfica einfach wirklich mittlerweile eine gute Mannschaft ist, die man dann auch im europäischen Wettbewerb durchaus auf der Rechnung halten sollte. Darf man nicht vergessen, die haben ja auch mal die European League schon gewonnen gehabt, auch gegen Magdeburg übrigens, nur mal so kurz am Rande erwähnt. Also von daher, ich bin sehr, sehr gespannt, wie das Ganze funktionieren wird. Dann würde ich vielleicht noch zum Abschied, Robin, uns die letzten zwei Trainerpersonalien, die wir noch nicht besprochen haben, müssten wir nochmal ansprechen. Die HSG Wetzlar hat sich ja Frank Carstens geholt, letzte Woche schon, wird die Nachfolge übernehmen jetzt in Wetzlar, nachdem er ja nicht mehr verlängert worden ist, geht jetzt ein bisschen weiter südlich. Und auch Erlangen hat sich ja einen neuen Trainer geholt, mussten ja einen neuen Trainer suchen, nachdem Roland gesagt hat, okay, ich möchte jetzt nicht mehr Doppelfunktion Sportdirektor und Trainer machen, was absolut verständlich ist, weil es einfach enorm zeitintensiv ist. Und da haben sie jetzt für entschieden, Martin Mayhofer zu holen, den ehemaligen Trainer von Frisch auf Göpping. Was waren denn deine ersten Reaktionen, als du die Namen gehört hast zu den jeweiligen Teams?
Ja, Frank Carstens zur HSG Wetzlar kann ich absolut nachvollziehen. Also gutes Fit, guter Fit. Wetzlar braucht Konstanz, Frank Carstens steht für brutale Konstanz. Bei der GWD Minden kennt sich im Abstiegskampf aus, wo Wetzlar natürlich irgendwie, ja, leider irgendwie auch so ein bisschen hinschielen muss. Aber es ist ja vielleicht auch diese Mischung aus den beiden, die zusammenzubringen, kann auch wieder neue Energien freisetzen. Vielleicht, dass dann mal eben nicht Abstiegskampf ist und da wieder eine neue Ära geprägt werden kann. Es freut mich für ihn, für Frank Carstens auf jeden Fall, weil er ein unglaublicher Handballkenner, Liebhaber und ja, Denker ist, sag ich mal. Der lebt das mit jeder Pore seines Körpers einfach so. Und Wetzlar ist auch handballverrückt. Ne? Das ist eine Stadt mitten im, sorry, nirgendwo. Bist du aus Versehen schon mal an Wetzlar vorbeigefahren?
Nein, da kommt man nicht aus Versehen
vorbei. Das ist halt so mittendrin und irgendwie nirgendwo so. Aber trotzdem drehen die das durch. Also die lieben den Handball und das ist schön.
Und passt eigentlich perfekt zu Minden, denn bei Minden kommt
voll, voll, vorbei. Voll. Ja gut, als ehemaliger Lemgoer natürlich.
Ja, okay, dann ja. Okay, aber wenn du jetzt nicht unbedingt in Ostwestfalen wohnst, dann kommst du jetzt eben so an Minden vorbeigefahren.
Hast du komplett recht. Bei Erlangen, muss ich sagen, hat es mich ein bisschen gewundert, wenn ich ehrlich bin, weil da habe ich einen etwas ambitionierteren Namen, muss ich sagen, erwartet. Aber will das natürlich auch nicht, ja, will das aber auch nicht irgendwie vorab irgendwie jetzt schlecht reden, sondern ich glaube, dass da auch die Chancen gut stehen, dass das natürlich auch eine gute Erfolgsgeschichte werden kann, sage ich mal, ähnlich wie vielleicht, jetzt nicht auf einem Level, aber Sebastian Hinze und die Rhein-Neckar-Löwen sind auch ein gutes Fit, so. Und Sebastian Hinze war jetzt nicht der absolut krasse Name, sage ich mal. Ne? Und ähnlich kann es bei Erlangen auch klappen, weil das Erlangen das Potenzial hat, haben sie immer mal wieder angedeutet.
Ja, gerade in der Hinrunde, ne, waren sie ja richtig, richtig stark unterwegs. Sind dann wieder so typisch Erlanger so ein bisschen eingebrochen, ne, das ist da mal auch nicht mehr vergessen. Dann haben sie dieses Thema, dass sie halt einfach diese Konstanz einfach nicht um die Saison halt hinbekommen, weil das Potenzial ist auf jeden Fall vorhanden. Und ich glaube auch, dass Hardenmerhof dafür ein richtiger Trainer ist. Er hat ja auch schon in Göpping auch schon einen Verein gehabt, wo durchaus auch große Ambitionen sind, europäisch immer zu spielen. Also da ist er auch schon den Druck gewohnt, sage ich es mal so ein bisschen. Er hat es ja auch hinbekommen gehabt. Natürlich klar, dieses halbe Jahr, wo dann überhaupt nichts mehr zusammenlief in Göppingen, ist natürlich schon noch nicht mal was, mit dem halt auch ihn sehr beschäftigt hat. Wo man natürlich aber auch einfach sagen muss, er kann auch teilweise die Bälle einfach nicht selbst ins Tor werfen, wenn die einfach so schwache Wurfquoten haben, dann kann auch der beste Trainer nichts mehr machen. Dann wäre wahrscheinlich jeder überfragt gewesen. Deswegen will ich da auch gar nicht so viel Negatives ihm anlasten. Klar, das wird ihn mit Sicherheit auch geprägt haben. Er wird sich auch deine Gedanken daraus gezogen haben. Und ich finde das auch wirklich einen interessanten Fit. Hätte aber auch diesen berühmten Namen Mike Machulla, wir sprechen jetzt einfach mal aus, vielleicht auch da vielleicht gesehen, aber vielleicht ist es einfach so, dass Mike Machulla gesagt hat, ich möchte erstmal eine Auszeit haben und nicht sofort wieder direkt ins Coaching, kann auch sein, ne? Wissen wir ja nicht. Vielleicht war die Option Nummer eins, aber er hat gesagt, ich möchte erstmal ein bisschen Ruhe haben und ein bisschen Abstand gewinnen. Kann natürlich sein, wir wissen es alle nicht. Und noch Blick jetzt mal auf Wetzlar geworfen, ich finde halt auch, das passt irgendwie ganz gut und ich bin auch sehr gespannt auf Frank Carstens, weil bei Minden hatte ich immer irgendwie so das Gefühl, ja, er macht das gut, er macht das Beste irgendwie draus, aber so diesen nächsten Schritt dieser Mannschaft kommt es halt nicht. Natürlich darf man nicht vergessen, da gab es auch gefühlt jeden Jahr irgendwie 10 neue Spieler, 10 Abgänge. Das ist natürlich jetzt in Wetzlar nicht so der Fall. Da bin ich mal sehr gespannt, ob er dann, wenn er wirklich mal arbeiten kann mit einem Kern über 1, 2, 3 Jahre, ob er dann wirklich diesen Verein wieder dahin führen kann, wo man sich so ein bisschen auch mit Kai Waschmeier gewähnt hat, Richtung Mittelfeld, keine Abstiegssorgen einfach zu haben. Er ist mit Sicherheit ein Mann, der das hinbekommen kann. Ob er es dann schafft, wir werden es sehen, wir werden es natürlich genau beobachten, ähnlich wie es auch bei Hardenmerhof der Fall ist. Und ich bin ganz ehrlich, Robert, ich freue mich schon auf die nächste Saison, dann ist es richtig, richtig genial wieder. Also wenn es dann noch wieder dem anstehen.
Ja, ich glaube, das wird ein großartiger Titelkampf. Also ich glaube, dass es wieder so ein Ding wird wie dieses Jahr. Rhein-Neckar-Löwen, Flensburg, sage ich dir, Flensburg wird das krasseste Ding.
Glaube ich auch.
Und ich glaube, ich könnte mir noch vorstellen, wo wir gerade über Mike Machulla gesprochen haben, vielleicht auch einen Tausch, wie bei Mike Jensen und dem Torwart von Benfica, weil GOG hat auch noch keinen neuen Trainer präsentiert.
Ah, wer weiß. Wär klasse auf jeden Fall. Ich meine, mit dänischen Spielern kann er umgehen, hat das ja selbst gemacht. Wobei natürlich dann wir uns unterhalten müssen, ob Aaron Menzing dann nicht vielleicht dann noch wieder frei wäre für die Füchse. Ich weiß nicht, ob er so gut auf ihn zu sprechen ist. Nee,
glaube ich auch nicht. Ja, schauen wir mal. Auf jeden Fall, wie gesagt, also ich glaube, Meisterschaftskampf wird ganz großes Kino.
Ja, definitiv, das glaube ich auch. Also von daher, wir freuen uns auf die nächste Saison. Wir werden mit Sicher dann auch jetzt in den kommenden Wochen, bis es dann wirklich dann auch dann losgeht, damit Sie ja noch viele Interviews dann noch ein bisschen was bereithalten für euch. Also von daher solltet ihr unserem Podcast auf jeden Fall auf den Podcatcher eurer Wahl folgen. Spotify, iTunes, wir sind überall zu finden. Gerne auch Rezensionen da lassen, uns Feedback geben, uns schreiben bei Social Media, Facebook, Twitter, Instagram mit dem Anwurf findet ihr uns dort jeweils. Und ja, dann wünschen wir euch jetzt ein spannendes Finalwochenende bei der U21-WM. Feuert die deutschen Jungs an zum Titel. Wir hoffen doch mal, dass am Ende Gold rauskommen wird. Da sind wir auch dann ein bisschen, schwarz-rot-gold gefärbt, würde ich es mal sagen. Das darf man in dem Moment definitiv auch sein. Und dann gibt es uns dann demnächst wieder hier dann bei Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.